Genau, ihr seht auch schon das Thema der heutigen Predigt. Wir sind an Teil 3 unserer Serie über Jesus und heute schauen wir uns ein bisschen näher an das Wesen von Jesus. Also, was charakterisiert ihn? Wie war er? Wie ist er? Was ist das für eine Person? Wenn ich jetzt sagen würde, was ist das für ein Mensch, wird es ihm nicht gerecht, weil er ist Gott. Und als er Mensch war, war er Gott und Mensch. Also einfach zu sagen, was ist er für ein Mensch, trifft es nicht wirklich. Aber was ist er für eine Person? Darum soll es heute gehen. Und ich möchte etwas vorausschicken, was mir ganz, ganz wichtig ist, ganz wichtig geworden ist in der Vorbereitung. Ich habe mir dann so gedacht gehabt, toll, das ist ein tolles Thema, oder? Wie ist Jesus? Aber je mehr ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich mich dann auch immer mehr gefragt, kann ich das überhaupt umfassend erschlagen, dieses Thema des Charakter, wie soll ich sagen, der Charakterlichkeit von Jesus. Ich meine, das ist ja nicht irgendwie irgendein Mensch gewesen oder so, er ist Gott und eigentlich unergründlich. Und umfassend das zu erschlagen, habe ich gemerkt, es gibt sicher Leute, die das wahrscheinlich sehr gut können. Die haben da wahrscheinlich auch Jahrzehnte studiert, keine Ahnung. Das glaube ich sogar. Aber wer bin ausgerechnet ich? Und so ging es mir bei der Vorbereitung, dass ich gedacht habe, wer bin ich, dass ich wirklich den Anspruch erheben könnte, ernsthaft über diese Persönlichkeit zu predigen, zumal wir ja auch lesen, dass der Heilige Geist selbst die Tiefen der Gottheit erforscht. Wo ich dann denke, das zeigt so diese unergründliche Tiefe der Person Gottes. Also wer bin ich? Das heißt, das, was ich heute predige, bitte seht es als den klitzekleinen, unvollkommenen Versuch, mich der Persönlichkeit Gottes an dem einen oder anderen Punkt zu nähern. Ich versuche es mal so vorsichtig zu formulieren, im Wissen, dass Gott viel größer ist und viel umfassender als der kleine Jürgen, das jemals in seinem irdischen Leben zu erfassen in der Lage sein wird. Und trotzdem ist es wert, so gut wie möglich, vielleicht den einen oder anderen Punkt, sich etwas näher anzugucken. Und diesen Versuch, den möchte ich starten heute. Ich habe meine Predigt aufgeteilt in, ihr dürft raten, wie viele Punkte? 3 Punkte! Yeah! So, jetzt muss ich nur noch einschalten. Dann habe ich sogar die Chance, es euch zu zeigen. Genau. 3 Punkte. Wer mich sieht, sieht den Vater. Der Kern des Kerns des Wesens Jesu und der 3. Punkt, folge mir nach. So, jetzt könnt ihr euch schon ungefähr vorstellen, was euch in den nächsten 2,5 Stunden erwartet. Nein, Spaß, das wird nicht so sein. Wer mich kennt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn wir uns mit dem Wesen Jesu beschäftigen, dann beschäftigen wir uns ja eigentlich mit dem Wesen Gottes, weil Jesus selbst hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir lesen das in Johannes 12, 45. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat, hat Jesus gesagt. Oder etwas später wird er zitiert, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also wir können Jesus angucken und dann sehen wir die Wesenszüge Gottes, auch des Vaters. Alles, was wir also an Jesus sehen, zeigt uns nicht nur, wie Jesus ist, sondern offenbart uns auch, wie Gott ist. Und das Schöne ist, während im Alten Testament Gott durch die Propheten sich offenbart hat und erklärt, alles Mögliche geredet hat zum Volk, auch viel über sich selber gesagt und gezeigt hat, hat er das am Schluss direkt durch Jesus getan. Dann ist er selber auf die Welt gekommen, hat geweint und hat gezeigt, so bin ich. An dem könnt ihr jetzt sehen, wie ich bin. Weil das ist quasi, Ihr merkt, das ist schon schwierig, das zu formulieren. Ich kann nicht sagen, er ist ich, das ist ja nicht, aber Jesus ist genauso Gott, wie der Vater Gott ist und wie der Heilige Geist Gott ist. Also konnte der Vater gut sagen, wenn ihr ihn seht, seht ihr mich. Hebräer 1, Vers 1 haben wir das gelesen. Den habe ich euch unterschlagen, den Bibelvers. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Also wenn wir Jesu Wesen erkennen wollen und sehen wollen, dann müssen wir eines tun, wir müssen uns Jesus anschauen. Wer mich sieht. Nun, wie man das macht, wissen wir, wenn man Jesus anschaut. Wir haben Gottes Wort, wir können in seinem Wort lesen. Wir haben die Gelegenheit zu beten und mit ihm direkt zu reden, one-to-one. Und von ihm zu hören. Und wir erleben ihn in unserem Alltag und können das miteinander mitteilen und so auch voneinander hören. Wie erlebst du Jesus? Wir haben viele Möglichkeiten, Jesus anzuschauen und ihn zu sehen und kennenzulernen. Und da habe ich mir gedacht, weil das ja so ist, starten wir mit einem, muss ich gucken, dass ich nicht zu weit klicke, mit einem Quiz. Genau. Welche Wesenszüge Jesu kommen uns denn so in den Sinn, wenn wir über die Evangelien nachdenken, was da so alles über ihn drinsteht. Und bevor du es raushaust, überleg, musst du nicht die ganze Geschichte erzählen, die dir dann vielleicht durch den Kopf geht, aber überleg dir eine Geschichte, an der du es festmachen würdest, diesen Wesenszug. Irgendwas, wo du denkst, ah, da war doch hier die Geschichte, da habe ich, daraus denke ich, Jesus ist bababam, irgendein ihn beschreibendes Adjektiv. Was kommt euch so in den Sinn? Wie war Jesus?
Gnädig und barmherzig bei der Ehebrecherin.
Gnädig und barmherzig. Was gibt es noch für Vorschläge?
Fest und unnachgiebig.
Fest und unnachgiebig.
Bei den Pharisäern.
Ja. Da würde ich auch uns sehr direkt. Genau. Konfrontierend, habe ich gehört. Ja.
Ja, total gelassen. Also in dem Moment, wo er da gesteinigt werden sollte, auch wo er durch die Menschenmenge geht, sogar zu
Polen. Ja, Autorität ausstrahlend, oder? Ja.
Schlagfertig.
Schlagfertig. Genau. Was kommt euch noch in den Sinn? Mitleid. Mitgefühl hat er gehabt, ne? Genau, ja. Habe ich nicht verstanden. Immer nah beim Vater, ja. Nicht? Nicht verurteilend. Helfersyndrom klingt negativ irgendwie. Aber er war sicherlich sehr hilfsbereit. Das ist sicher so, ja, genau. Aber gut, ich merke schon, wir können da ganz viel zusammentragen und ich habe auch mal ganz viel zusammengetragen. Und da so ein Wölkchen von Wörtern mal zusammengefügt. Und ich kam auch auf eine ganze Liste: Mitleiden, mitfühlend, hilfsbereit, geduldig. Demütig, gehorsam, ehrlich, direkt, barmherzig, gerecht, weise, einfühlsam, sanftmütig und von Herzen demütig, fokussiert, autoritär, gesellig. Das sind so die Sachen, die mir eingefallen sind aus Geschichten, die mir so in den Sinn kamen aus den Evangelien. Und da gibt es sicher noch vieles, vieles mehr. Und ich habe mich dann gefragt, ja, aber eben, jetzt kommen wir so an den Punkt, ne? Umfassend, beschreibt das Jesus umfassend? Das sind alles so Schlaglichter, die uns zeigen, ah, so war er auch. Oh ja, stimmt, so war er auch. Aber so war er doch auch. Und also es bleibt so vieles offen, wenn ich diese Adjektive zusammenführe und irgendwie so richtig gerecht, hat man so das Gefühl, wird es Jesus nicht. Das ist alles cool und sind tolle Sachen, sind ermutigend und stärkend und so, aber so richtig Griffig wird es nicht. Und das hat mich zu der Frage geführt, ja, was ist eigentlich, und jetzt sind wir schon am zweiten Punkt meiner Predigt, was ist der Kern des Kerns dahinter? Also, kann man irgendwie Eigenschaften bündeln und sagen, weil Jesus so ist, drückt sich das in dieser Art und Weise vielleicht auch aus. Weißt du, so, was ist dahinter? Was ist der Kern des Kerns, so habe ich es mal genannt? Was ist die Triebfeder dahinter? Was ist seine Motivation hinter all diesen Wesenszügen? Was ist das? Ja, kann man es irgendwie bündeln? Und auch hier jetzt wieder, es gibt wahrscheinlich nicht den einen Kern des Kerns. Mir sind gleich ein paar Dinge eingefallen, wo ich sagen würde, das sind so Kernelemente seines Charakters, die hinten dran stehen. Aber ich möchte nur einen herausgreifen. Und da merkt man schon wieder, Gott ist viel tiefer, viel größer, viel weiter, viel umfassender. Einen Punkt möchte ich herausgreifen. Sind mir aber noch andere Sachen, die möchte ich zumindest mal erwähnen als Beispiele, wenn ihr selber mal euch tiefer noch Gedanken machen möchtet. Mir ist zum Beispiel seine Gerechtigkeit eingefallen. Das ist ja etwas, was hinter vielem von denen steht, was wir erleben an seinen Wesenszügen. Mir ist seine Heiligkeit eingefallen, die auch hinter vielem von dem steht, wo er hat nie gesündigt. Er war heilig oder er ist heilig. Aber das sind nicht die Punkte, auf die ich heute kommen möchte. Deshalb habe ich sie schon verraten. Sondern ich möchte auf einen anderen Punkt kommen. Und den finden wir an einem Bibelvers, den wir alle, die wir an Jesus gläubig sind, schon kennen, wahrscheinlich kennengelernt haben, als wir Jesus kennengelernt haben. Jedenfalls bei vielen ist das so. Und den möchte ich zugrunde legen. Das ist Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte heute Morgen, ist Gottes Liebe. Als der Kern oder als ein Kern des Kerns hinter all diesen wunderbaren Eigenschaften. Es mag man sich fragen, echt seine Direktheit, seine Härte den Pharisäern gegenüber, ist das auch Liebe? Ja, klar ist das Liebe. Er wollte ihnen ganz klar sagen, den Hallo-Wach-Effekt ihnen rüberbringen, so rüttel, rüttel, oder? Sie brauchen vielleicht die Botschaft etwas deutlicher, so wie sie drauf waren, aber es war Ausdruck seiner Liebe, das auch deutlich zu sagen. Seine Liebe. Jetzt ist das wenn wir das so lesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, das ist so ein Vers, über den bin ich viele Jahre über den ersten Teil hinweg gehuscht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab und so weiter. Irgendwie dieses geliebt habe ich so als gegeben hingenommen. Aber eigentlich ist die Frage, die wir uns stellen müssen, was ist denn das eigentlich für eine Liebe, um die es da geht? Und darüber möchte ich ein bisschen ausholen und beim Ausholen werde ich auch das eine oder andere berühren, was wir letzte Woche in der Predigt von David auch schon gehört haben, weil da kommen die beiden Dinge auch an ein paar Punkten zusammen. Aber ich hole es sehr weit aus. Gott hat alles geschaffen. Ihr merkt schon, ich hole es sehr weit aus. Gott hat alles geschaffen. Das Universum, die Sonne, Sterne, die Erde, Planeten, alles. Alles, was drauf ist, alles, was drin ist, alles. Und zum Schluss hat er den Menschen geschaffen in seinem Bild. Als ich das vor vielen Jahren so gelesen habe, da rutschte bei mir plötzlich so ein Gedanke rein, in seinem Bild, was für eine Würde steckt da drin, die er dem Menschen gegeben hat. Was für eine Ehre wird dem Menschen da auch von Gott verliehen, weil da bleibt er auch dabei nicht stehen, sondern er sagt, er hat ihn in sein Bild geschaffen und dann gibt er ihm einen wunderbaren Auftrag, nämlich die ganze Schöpfung, die Gott mit so viel Liebe zum Detail und Perfektion und Vollkommenheit geschaffen hat und von der er bei jedem Punkt immer sagt, und siehe, es ist sehr gut. Da setzt er zum Schluss den Menschen drauf und sagt, Und dir vertraue ich das jetzt an, dass du es nutzen sollst und schützen sollst, oder bebauen und bewahren. Und gib dem Menschen eine unglaubliche Würde da drin, dass diese wunderbare Schöpfung Gottes Gott in die Hand des Menschen gibt und sagt, du darfst es verwalten. In der ganzen Pracht, die es darstellt, in dieser ganzen Schönheit. Und eben, er darf alles, die Menschen, der Mensch darf alles nutzen und gebrauchen, beschützen. Eines darf er nicht, es gibt einen einzigen Baum in dem Garten, im Paradies, das muss ein riesiger Garten sein, also im Paradies, von dem sagt Gott, wenn du, von dem isst du nicht, weil wenn du das tust, wirst du sterben. Und das dürfte eigentlich auch kein Problem gewesen sein bei diesen Hunderttausenden von, ich weiß nicht wie viel, das ist ja ein Überfluss. Gott ist ein Gott des Überflusses. Das werden keine 3 Bäume im Garten gewesen sein, sondern eher 30 Millionen, Milliarden. Keine Ahnung. Ich habe keine Vorstellung, wie groß das war, aber winzig war es nicht und knickrig ist Gott auch nicht. Also waren da genug Bäume zum Futtern. Dieser eine, auf den wäre es auch nicht angekommen, aber da kommt der Teufel ins Spiel, der dann sagt, das ist klar, dass Gott das nicht will, weil an dem Tag, wenn du das tust, wirst du ja sein wie er. Und das ist das Problem des Menschen bis heute. Dass wir total gierig drauf sind, zu sein wie er. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen ihn nicht mehr brauchen. Ich weiß nicht, was Adam und Eva dann alles so gedacht, diskutiert oder sonst was haben. Aber das Ende vom Lied war, die haben von dem Baum gegessen. Und das richtige Ende vom Lied war, es passierte, was Gott sagte. An dem Tag war vorbei mit der engen Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, die bis dahin da war, mit der friedvollen Beziehung zwischen den Menschen, Adam und Eva, auch die Beziehung ist zerbrochen. Alles ist kaputt gegangen an dem Tag. Und jetzt hat Gott dem Menschen ja eigentlich so eine Würde gegeben und alles in ihn reingestopft gehabt und ihm alles gegeben, anvertraut. Und jetzt sagt der Mensch, letztlich ja, du, das ist mir aber nicht genug. Da gibt es doch etwas, was er mir vorenthalten hat. Und schlussendlich macht der Mensch das, dass er sagt, der Teufel hat mir die Wahrheit gesagt und Gott hat mich belogen. Das ist schlussendlich ja das, was hinten dran steckt. Der Mensch machte in diesem Moment Gott zum Lügner. Total. Und dass Gott an dem Punkt an den Punkt, also ja, an dem Punkt an den Punkt kommt, dass Gott an den Punkt kommen würde, wo er einen gerechtfertigten Zorn sowohl auf den Teufel als auch auf den Menschen hat, ist eigentlich nachvollziehbar. Und dass dieser Zorn befriedigt werden muss, ist auch richtig. Er hat einen Rechtsstreit, wenn man so will, mit dem Menschen und er wird Recht behalten. Und das, ein Rechtsstreit führt zu einem Urteil und ein Urteil oder zu einem Gerichtsverfahren. Ein Gerichtsverfahren führt zu einem Urteil, das Urteil wird rechtskräftig und dann ab, aus die Maus. Oder dann kommt die Urteilsvollstreckung. Knast oder was weiß ich, was wäre es bei uns. Und bei Gott ist es einfach die ewige Strafe, die uns Menschen blüht, wenn wir einfach so weiterlaufen wie bis dahin. Und trotzdem sagt Gott an dem Punkt, schon an dem Punkt, das haben wir vor 2 Wochen bei Eugens Predigt schon gehört, sagt Gott an dem Punkt, ich werde einen Ausweg schaffen. Warum? Weil Gott das nicht will. Gott hatte einen anderen Plan. Gott hat einen anderen Plan. Gott hat einen Plan. Und den ist er auch in der Lage umzusetzen. Und warum? Weil er seine Schöpfung und weil er den Menschen liebt. Er hasst, was der Mensch gemacht hat, aber er liebt ihn selbst. Diese Rebellion, dieses ohne Gott sein wollen, dieses ich brauche dich nicht, ist aber für Gott so abstoßend und widerlich und zum Kotzen und anwidernd schon. Das ist nicht nur sein Zorn, den es ausgelöst hat. Es ist auch sein Angewidertsein, was es ausgelöst hat. Und das möchte ich auch noch ein bisschen uns vor Augen malen, was das heißt. Gott ist nicht nur zu Recht zornig, sondern es ekelt ihn. Was wir daraus gemacht haben, aus dem, was er uns gegeben hat, ekelt ihn an. Wir lesen in 3. Mose 20, wenn ich euch die Stelle hier drin gegeben habe. Nein, habe ich nicht. Das ist, ihr kennt mich ja, ich unterschlage euch immer Bibelstellen. Das war beim letzten Mal schon so. Also ich lese es euch so vor. Oder ich fasse es zusammen. In 3. Mose 20, 23 lesen wir, dass die Ordnungen, die wir an die Stelle von Gottes Ordnungen gesetzt haben, dass sie ihn anekeln. Ja, sogar, dass wir, die Rebellen, die das tun, Gott anwidern. Und alles, was wir aus dieser Position des Rebellen gegen Gott heraus, aus der Position des Ungläubigen, des Ungehorsamen, was wir aus dieser Position heraus tun, das widert Gott an. Gottserbärmlich. Und da habe ich mich gefragt, stell dir mal vor, irgendetwas vor, was bei dir einen Würgereiz auslöst. Und du denkst, ekelerregend, widerlich. Hast einen kurzen Moment Zeit. Ich hatte Mühe, mir so etwas vorzustellen, weil vieles gibt es nicht, aber ich hatte mich an etwas in meiner Kindheit erinnert. Ich weiß gar nicht mehr genau, das war ein Bauernhof. Und normalerweise haben mich so Jauchegruben nicht wirklich angewidert. Aber da war an einem Tag stank eine dieser Jauchegruben von einem Bauern bei uns im Dorf so kotzerbärmlich, dass ich es nicht vergessen werde, wie das gerochen hat. Und wenn ich da noch einen draufpacke, da ist diese Jauchegrube. Und jetzt stell dir mal vor, alle schlechten Gerüche, die du dir vorstellen kannst. Ich führe es ein bisschen aus. Irgendwie geronnenes Blut, Urin. Das ist alles Schlechte in einem Topf und umgerührt. Boah, eklig. Und noch schlimmer als das, was ich mir vorstellen kann, muss es für Gott sein, unsere Sünde zu sehen. Widerlich. Ekelhaft, ekelerregend, schrecklich, inakzeptabel, hässlich, abstoßend. Und so sieht Gott sieht uns ja verstrickt, verklebt, verhaftet in unserer Sünde, aus der wir nicht mehr selber rauskommen, wo wir keine Chance haben. Aber nicht wir ekeln ihn an, sondern die Sünde, in der wir verstrickt sind, ist der Auslöser dessen, dass er uns so an, dass wir so ekelhaft sind. Aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Und hier kommt der Auftrag ins Spiel, über den wir letzte Woche schon gehört haben. Das kann ich also jetzt überspringen, da könnt ihr euch Davids Predigt anhören. Aber zusammengefasst, der Auftrag von Jesus, Gerechtigkeit zu schaffen, diese Gerechtigkeit zu uns Menschen zu tragen, die Sünde zu entmachten und uns zu befreien aus dieser für uns absolut ausweglosen Situation, in der wir direkten Weges zumarschieren auf das verdiente Gericht Gottes, in dem wir unsere Strafe abholen dürften, die wir eigentlich durch unsere widerliche Tat dem Schöpfer gegenüber verdient haben. Aber eben, Gott schafft einen Ausweg. Und obwohl diese Sünde für Gott so widerlich ist und ihn anekelt, liebt er uns so sehr, dass er alles hineingesteckt hat, um diesen Ausweg ein für alle Mal auch zu schaffen. Und jetzt müssen wir uns aber auch mal noch Jesus auf der Erde vorstellen. Wir hatten eingangs ja schon gesagt, Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Also diese Widerlichkeit hat Jesus auch gesehen und auch empfunden. Muss er. Ansonsten wäre er ja irgendwo in meinen Augen fast schon schizophren gewesen. Das war er aber nicht. Also war Jesus auf der Welt und war Tag ein, Tag aus mit dieser Sündhaftigkeit der Menschen um ihn herum konfrontiert und mit diesem, mit dieser Widerlichkeit der Sünde der Menschen um ihn herum. Und gleichzeitig waren es aber die Menschen, die er so sehr liebte und für die er kam im Wissen, davon will ich euch freimachen und davon werde ich euch freimachen. Und wenn mein Auftrag erfüllt ist, werdet ihr auch, wenn ihr an mich glaubt, frei sein. Das war sein Auftrag. Und das war seine Triebfeder, diese Liebe. Zu sagen, ich finde es widerlich, abstoßend und alles. Ich will meine Augen aber nicht verschließen, sondern helfen, die Werke des Teufels zerstören und einen Ausweg schaffen und alles neu machen. Und jetzt fängt es an. Und dann kommt dieser Höhepunkt, der ja dann noch weitergeht. Also das waren die ganzen Jahre seines Lebens, wo er mit der Sündhaftigkeit der Menschen um ihn herum ja genauso konfrontiert war und das alles gesehen hat und das für ihn ja auch schlimm war. Und er blieb aber in all dem standhaft und knickte auch nicht ein und blieb seinem Vater gehorsam, der ihn ja beauftragt hatte. Er hatte diese Liebe zum Vater, ich werde tun, wozu du mich geschickt hast, yes. Und diese Liebe zu den Menschen sagen und euch werde ich mitnehmen in die Freiheit, die ich euch bringe. Und dann kommt der Höhepunkt seines Auftrags. Er nimmt die gesamte Sünde mit ihrer gesamten Widerlichkeit, dem ganzen Ekelhaften, dem ganzen, denkt euch nochmal den Gestank, alles Abstoßende, und das nimmt er auf sich. Er, der nichts davon hat, also nichts davon an sich hat, er, der völlig anders ist, der nie etwas dergleichen gemacht hat, der mit Sünde überhaupt nichts gemeinsam hat, nimmt all dieses Ekelhafte, was wir innen an, um uns haben, auf sich aus Liebe und geht ans Kreuz und lässt sich, nimmt die ganze Strafe, die wir verdient haben, auf sich. Ich hoffe, es gelingt mir ein bisschen, die Größe der Liebe darzustellen in der Beschreibung. Dieser Kontrast zwischen, wie hässlich ist die Sünde und wie groß ist aber dieses Erbarmen, was Jesus uns gebracht hat und Ausdruck seiner Liebe ist. Und zum Schluss ist es ja sogar so, dass sein Vater sich von ihm abwendet. Und er dann ja auch fragt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wobei es klar war, warum Gott ihn verlassen hat. Gott hat die Sünde, Jesus ist selbst zur Sünde gemacht worden für uns. Und Gott wendet sich ab und auferweckt ihn dann. Und alles kommt gut. Und Jesus hat den Sieg davon getragen. Das ist ja dann das Ende nach dem Ende. Eigentlich ist dieses Ende noch gar nicht das Ende. Dann kommt das richtige Ende, was wir an Ostern feiern. Die Auferstehung Jesu, der vom Tod nicht gehalten werden kann, weil keine Sünde an ihm ist. Er hat zwar die Sünde getragen, aber er hatte keine eigene. Es gab keine Anklage gegen ihn. Nichts, was irgendjemand gegen ihn hätte vorbringen können. Und der Zorn des Vaters war befriedigt durch das Opfer, was Jesus gebracht hat im Auftrag des Vaters und aus Liebe zum Vater und zu uns. Aber diese Hässlichkeit des Ganzen trifft am Ende Jesus. Und vielleicht kann ich nochmal weiterklicken. Ja, danke. Und ich habe diese Stelle, die haben, glaube ich, letzte Woche auch kurz angeguckt, aus Jesaja 53 so vor Augen gehabt und dachte, vielleicht beschreibt sie auch ein bisschen das, was am Ende der mit unserer Sünde beladene Christus was ihn ausmachte. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Da hing er mit unserer Sünde. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen. Er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen und zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Es war seine Liebe zu uns, die ihn befähigte, diese vollkommenen Wesenszüge auszuleben, die wir davor noch zusammengetragen haben. Und es war gleichzeitig seine vollkommene Liebe zum Vater, die ihn antrieb, konsequent diesen Auftrag auszuführen, zu dem er gesandt worden ist. Und die ganze Zeit treu zu bleiben, bis in den Tod, und dem Vater beständig gehorsam zu sein und sein Leben komplett ihm anzuvertrauen und unterzuordnen. Und aus dieser Liebe heraus hat Gott diesen Ausweg in Christus geschaffen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und da schließt sich dann der Kreis dieser unendlichen Liebe von Gott. Und mir war das wichtig, vielleicht ist es mir ein bisschen gelungen, diesen Kontrast darzustellen von der Widerlichkeit der Sünde, in die Jesus reinkommt, um damit deutlich zu machen, die Größe seiner Liebe, die eine Triebfeder ist, da all diesen Dingen, die wir in den Evangelien gelesen haben, wo wir denken, oh, Jesus war toll, Jesus war toll, Jesus war toll und ist es immer noch. Aber er war konfrontiert mit etwas, was wir so nicht sehen. Das macht es doch viel größer, dieses Leben von Jesus, diese Wesenszüge. Und das führt zu der Frage, was hat es denn jetzt für Konsequenzen für mich? Folge mir nach. Das ist ein Aufruf letztlich. Wenn du diese Liebe Gottes noch nicht kennst und kennenlernen willst, dann ist heute die Gelegenheit. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann ist es die Gelegenheit. Und wenn du irgendwann diese Predigt per Video siehst, dann ist das der Tag mit der Gelegenheit, an der Jesus alles neu machen kann in deinem Leben, in unserem Leben. Und uns neu auf ihn einzulassen, vielleicht zum ersten Mal auf ihn einzulassen. Und wir haben die Zusage in Matthäus 7, Vers 8, dass jeder Bittende empfängt, jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Jetzt ist es aber vielleicht auch so, und das trifft wahrscheinlich die meisten von uns hier, dass wir schon lange gläubig sind, schon lange Christen sind. Und es vielleicht gut ist, uns diese Liebe mal wieder ganz neu auch bewusst zu machen, diese beschriebene, sich aufopfernde, völlig hingebungsvolle, das Leben aufgebende, diese aufgebende Liebe, die Gott in unser Herz auch ausgegossen hat. Das lesen wir bei Paulus im Römerbrief. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es ist diese Liebe, die Gott ausgegossen hat in unser Herz. Es ist nicht irgendwie ein gefühlsduseliges Ding. Das klingt zu negativ. Aber es geht hier nicht nur um Gefühl. Diese Liebe, die wir in Jesus gesehen haben, ist viel, viel mehr als ein Gefühl. Das ist seine Lebenshaltung gewesen. Ein Ausdruck seines Wesens, diese Liebe. Und diese Liebe hat Gott in unser Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde, als wir gläubig wurden. Das heißt, Gottes Liebe selbst, diese Liebe, die sich so hingegeben hat, ist in uns aktiv und wirksam und vorhanden und endet auch nicht. Das ist eine nicht endende Quelle. Ich musste vorhin schmunzeln, als die Eindrücke kamen mit dem Wasserhahn und dem Öl, was nicht endet und so. Da dachte ich, das ist eigentlich die Pointe meiner Predigt, auf eine Art. Aber so ist es ja auch, es endet nicht. Die Liebe Gottes ist genau diese Liebe. Sie macht uns fähig, dieselben Wesenszüge zu entwickeln, die wir an Jesus so bewundern. Wir finden viele davon in Galater 5, bei der Beschreibung der Frucht des Geistes, eben Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. sind, ein paar davon sind vorhin auch gefallen, teilweise mit anderen Worten, aber letztlich das Gleiche ausdrückend. Und das sind die Dinge, die Gott in uns hervorbringt, hervorbringen möchte, auf der Basis dessen, dass er seine Liebe in uns hineingepackt hat und darin in uns wirksam macht, dass sie nach außen wirken kann und soll und da ist und nicht endet. Aber sie muss auch nach außen kommen dürfen. Und Jesus hat in Matthäus 22, oder wird in Matthäus 22 zitiert: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist diese Liebe, die Gott in uns hineingepackt hat und wo er sagt, und mit dieser Liebe sollst du jetzt Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Quelle, die ich in dich hineingepackt habe, die in dir zum Fließen kommen soll, und du musst es einfach nur noch leben. Aber du musst nichts produzieren, du musst nicht auf was warten, du musst nicht darauf warten, dass du irgendwie auch die Gefühle entsprechend entwickelt hast, bevor du das könntest, sondern als ich dir meinen Geist gegeben habe, habe ich dir alles gegeben. Und diese Liebe ist in dir tätig und wirksam. Und das, was Jesus uns als das größte Gebot gibt, ist ja genau das, was Jesus selber auch umgesetzt hat. Er hat dem Vater gehorcht, ihn geliebt von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Und getan, was der Vater wollte. Und sein ganzes Leben war Ausdruck dessen, dass er seinen Nächsten liebte wie sich selbst. Auch dieses Gebot hat er für uns erfüllt. Wenn wir das tun und anfangen, Gottes Liebe aus uns herausfließen zu lassen, als einen nicht endenden Strom dessen, was Gott uns gegeben hat für die Menschen um uns herum und für einander, dann erfüllen wir das, was Gott für uns will. Das heißt, es ist nicht eine Option, einander zu lieben, sondern es ist ein Auftrag. Gott zu lieben ist ein Auftrag und einander zu lieben ist ein Auftrag. Und kein Auftrag, der zu schwer wäre, dass wir ihn erfüllen könnten, sondern ein Auftrag, zu dem Gott uns alles gegeben hat, um ihn zu erfüllen. Also lasst es uns untereinander und für die Menschen um uns herum auch lernen zu leben. Was vielleicht auch ein Stück weit heißt, uns von Gott auch aufmerksam machen zu lassen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich übersehe gerne Sachen. Das fängt schon mit kleinen Sachen an, dass meine Frau eine Tasse hinstellt mit einem Teebeutel. Ich meine Tasse mit dem heißen Wasser auffülle, aber ihre einfach nicht sehe. Aber das sind schon diese Kleinigkeiten, wo es ja anfängt, wo wir Aufmerksamkeit entwickeln können für die Menschen um uns herum. Also beim Ehepartner sollte es noch leicht sein. Aber, und in der Gemeinde darf es auch noch leicht sein. Aber wir sind gefordert, Gottes Liebe auszuleben, und es erfordert Aufmerksamkeit. Und die Menschen um uns herum, die werden merken, dass offensichtlich Gott mit uns sein muss. Denn ein Umgang, der auf der Liebe Gottes basiert, oder für Gottes Liebe leben, ist eigentlich Menschen unmöglich. Aber uns ist etwas zugesagt, nämlich daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und da geht es um diese Liebe Gottes, die der Kern des Wesenszugs ist, oder ein Kern der Wesenszüge ist, die wir an Jesus gesehen haben und die Gott prägen. Und die auch unser Leben prägen sollen. Und in diesem Sinne, die Liebe Gottes sei mit euch allen.